Oma Janicek. Das heißt, ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Ich bin 25 Jahre alt, verheiratet und habe einen 3 Jahre alten Sohn, Benedikt. Meine Frau heißt Soraya. Und im November erwarten wir unser 2. Kind. Voraussichtlich eine Tochter, aber wer weiß, ob der Frauenarzt es richtig gesehen hat. Vom Beruf bin ich gelernter Industriekaufmann. Ich habe in Liebenzell studiert und an der Theologischen Akademie, Interkulturellen Theologischen Akademie, deswegen sagen wir alle immer kurz ITA. Und somit bin ich auch gelernter Gemeindehelfer und bin nun zu 50% hier im SV Knittlingen angestellt. Und zu 20% in Maulbronn und zu 30% mache ich nicht Pause, darf ich noch 3 Kurse und eine Bachelorarbeit nebenher schreiben. Zurück zur Einleitung. Ich muss dich heute leider enttäuschen. Ich werde heute keine richtige Predigt halten. So ganz zu Beginn kann man sich das ja mal erlauben, das ist ein guter Start, einfach mal ein bisschen Arbeitsverweigerung. Statt zu predigen, einfach ein Zeugnis zu geben. Ich möchte aber trotzdem gerne mit diesem Zeugnis beginnen. Ich möchte gerne euch zeigen, wie Gott mich in meinem Leben geführt und begleitet hat. Wie Gott mich zum Glauben gebracht hat und welche Bibelverse, welche Bibelworte mich auf diesem Weg geführt und begleitet haben. So lernen Sie mich besser kennen und vielleicht erkennen Sie sich in manchen Situationen auch wieder. Ich habe das Design der PowerPoint bewusst gewählt. Das Leben lässt sich doch manchmal mit einem Meer vergleichen. Manchmal ist das Meer ganz ruhig und leise, aber manchmal ganz laut und es rauschen die Wellen und knallen gegen die Felsen. Und wir Menschen sind es, die in diesen Wellen stehen. Ich möchte meine Predigt gern mit der Bekehrung beginnen. Seit Kindheitstagen an gehe ich eigentlich schon in die Kirche. Mein Elternhaus ist evangelisch geprägt und ich selber bin in die evangelische Landeskirche in Zersheim gegangen, nicht allzu weit von hier. Und so bin ich aufgewachsen in Jungschar, Konfi und Jugendkreisen. Und so ist es für mich manchmal schwer, einen konkreten Zeitpunkt festzumachen, wann man zum Glauben gekommen ist. Ich kenne viele, denen es auch so geht. Wenn man christlich erzogen worden ist, dann ist doch eigentlich Gott schon irgendwie immer da gewesen. Und dieses krasse Bekehrungserlebnis scheint zu fehlen. In Zersheim hatten wir einen Diakon aus Liebenzell, vom theologischen Seminar damals noch. Das war unser Jugendreferent sozusagen. Und mit ihm durften wir keine Veranstaltung in Liebenzell verpassen. So standen TMT, kurz für Teenager-Missionstreffen, UPC, der Gebetskongress für Teens, aber auch das REACH, das es leider nicht mehr gibt, ein 2-wöchiges Ferienprogramm, fest in unserem Kalender. Ich war zum ersten Mal mit 12 auf dem TMT. Jeder, der das TMT weiß, das ist illegal, denn es ist eigentlich ab 13. Das hat unseren Diakon aber nicht so sehr gestört. Also keinem weitersagen. Auch wenn ich illegal dort gewesen bin, ist das TMT 2009 mir doll gut in Erinnerung geblieben. So hat sich mein Berufswunsch dadurch sehr verändert. Wo ich vorher vielleicht noch Feuerwehrmann, Polizist oder Co. werden wollte, ich weiß es nicht genau, wollte ich nun Missionar werden. Dieses Missionarszelt der Liebenzeller Mission hat mich schwer beeindruckt. Die Menschen, die in ein fernes Land fliegen, in ein unbekanntes Land, um Gottes Namen zu verkünden. Und diese ganzen verschiedenen Dinge, die sie mitgebracht haben. Da die Liebenzeller Mission leider jedoch keinen 12-Jährigen aussendet, musste ich mich noch ein wenig gedulden. Es war nicht verwunderlich, dass auch mein Glaubensleben durch diese Events der Lebenszeller Mission stark geprägt wurde. Gott war für mich durch meine christliche Erziehung eigentlich schon immer da. Doch wenn ich einen Punkt festmachen müsste, an dem ich ihm bewusst nachgefolgt bin, an dem ich angefangen habe, wirklich bewusst ihm nachzufolgen, dann wäre das sicher eins dieser Events, ob TMT oder UPC. In einer dieser Events ging es in einer Predigt um den sinkenden Petrus am See Genezareth. Die steht in Matthäus 14, den Versen 28 bis 29. Hier fahren die Jünger mit einem Boot hinauf auf den See Genezareth. Dabei geraten sie in einen Sturm. In diesem Sturm kommt Jesus ihnen entgegen. Den hatten sie nämlich auf seinen eigenen Wunsch hin zurückgelassen, damit er beten konnte, beziehungsweise auch die Menge entlassen konnte, zu der er vorher gesprochen hat. Nun läuft Jesus zu den Jüngern auf dem Wasser, ihnen entgegen, während um sie herum der Sturm tobt. Die Jünger erschraken so sehr, dass sie dachten, es wäre ein Geist. An den Reaktionen der Jünger wird deutlich, dass hier ein Wunder geschieht. Sie fürchten sich, sie haben Angst, sie kauern in ihrem Boot. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen. Auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Dieser Vers beschreibt in einer besonderen Weise, was es heißt, zu vertrauen. Ich selbst stand schon in Irland an der Atlantikküste. Direkt vor mir krachen die Wellen gegen die Felsen. Wie eine unaufhaltsame Gewalt. Eine Macht ist die raue See. Eine Macht, die wirklich Angst machen kann. In diese Wellen steigt Petrus hinaus. In solche Wellen steigt Petrus hinaus auf das Boot. Herr, heiße mich, zu dir zu kommen, sagt er. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich mich in dieser Situation das getraut hätte. Ich bin ehrlich, solche hohen Wellen sind schon sehr beängstigend. Doch Petrus wagt diesen Schritt, steigt aus dem Boot ins Wasser und er läuft. Er läuft auf den Wellen durch den Sturm. Durch den Sturm auf Jesus zu. Das ist Vertrauen. Vertrauen, dass er weiß, ich laufe durch diesen Sturm und ich werde nicht untergehen. Dieses Wort Vertrauen kann auch mit Glauben übersetzt werden. Wenn Petrus nicht an Jesus geglaubt hätte, wäre er, wie alle anderen, ängstlich im Boot geblieben. In dem Boot, also in dem Petrus aus dem Boot steigt, legt er sein Leben in die Hände Christus. Ich denke, wir sehen hier ein tiefes Verständnis davon, was es heißt, zu glauben, zum Glauben zu kommen. Raus aus dem Boot. Raus aus dem Boot, das irgendwie Sicherheit verspricht, aber doch eigentlich in Seenot war. Kurz davor, vielleicht sogar zu versinken. Raus aufs wilde Wasser. Raus auf Christus zu. Meine Bekehrung war nicht so spektakulär. Auch wenn ich mir das manchmal gewünscht hätte, ich bin wahrscheinlich einem Aufruf auf einem Event gefolgt. Welches kann ich gar nicht genau sagen. Ab dann, wenn man diesem Aufruf folgt, raus aufs Wasser, raus zu Christus, sich mit seinem Leben in seine Hände legt, ab dann ist alles anders. Ab dann ist alles gut. Ab dann ist man ja Christ. So war mein Verständnis. Ich bete dieses Gebet der Übergabe mit und dachte, nun ist alles anders. Das stimmt, ab nun ist alles anders. Aber es ist nicht einfach deswegen. Kommen wir zur nächsten Folie. Wellen des Lebens. Ich hatte in meiner Jugend viele Hoch und Tiefs mit Gott. In stürmischen Zeiten war Gott immer mein Anker. Aber in ruhigen, seichten Gewässern, im Alltag, wenn es doch alles irgendwie gut ging, ja, da kam man doch auch ohne irgendwie ganz gut aus. Ich habe hierzu das Bild mitgebracht. Es beschreibt nämlich ziemlich gut diese Welle, dieses Leben, mal hoch, wenn es hoch geht, Feuer und Flamme im Glauben und dann wieder ruhige Gewässer, die direkt ja nach jeder Welle kommen, etwas ruhiger. Und dann war Gott doch manchmal ganz vergessen. In den ruhigen, seichten Gewässern des Alltags unter Schule, Hobbys, Social Media heute, war Gott manchmal ganz vergessen. Wir hatten früher in der Jugend tatsächlich einen Spruch, das haben wir wirklich gesagt. Wir leben von Event zu Event, vom TMT wie UPC zu Jugendgottesdienst, die gab es in meiner Zeit noch regelmäßiger, wie von Welle zu Welle, haben wir gesagt. Wie von einer Welle zur nächsten. Alle guten Vorsätze, die man sich auf diesen Events macht, wie regelmäßiges Bibellesen, Bibel beten oder studieren, die Bibel studieren, verliefen sich sehr schnell im Alltag. Unter den Hobbys und den Dingen, die man heutzutage als Jugendliche oft zu tun hat, haben wir glatt Gott wieder vergessen. Die moderne Welt ist gefüllt mit Ablenkungen. Alles, was einem Angst macht und Sorgen, werden ganz weit aus dem Leben verdrängt, verbannt. Man konzentriert sich auf das, was Freude macht. Das funktioniert oft in jungen Jahren besser, wie wenn man älter wird und einem, man sagt ja, der Ernst des Lebens erwischt. Aber doch sind wir, muss ich ehrlich sagen, wir in der westlichen Welt lebenden Menschen sehr gut darin geworden, viele Dinge zu verdrängen. Ich denke, in den letzten Jahren kann man sagen, es hat uns etwas eingeholt, aber doch sind wir gut darin, zu verdrängen. Man lebt von Welle zu Welle, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub, von Projekt zu Projekt. Doch was wirklich wichtig ist, vergessen wir. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Als solcher ist er der alleinige Mittler zwischen Mensch und Gott. Der einzige Mittler zum ewigen Leben. Dieses Bild, wo der Vers drauf ist, zeigt es mit dieser Brücke, mit diesem Steg übers Wasser ganz gut. Christus ist unser Steg zu Gott, über den wir laufen können, sicher stehen können, sicher gehen können. Er ist der Retter, von dem wir von dem zukünftigen Verderben. Als Zentrum dieser Dinge steht die Liebe. Dieser Vers bringt das Zentrum unseres Glaubens mit einem Satz, auf den Punkt, auch wenn es viele Kommas sind. Mit einem Satz auf den Punkt. Was gibt es Wichtigeres wie das? Mir ist hierzu mal ein Satz im Gedächtnis geblieben von einem deutschen Apologeten. Apologet, schweres Wort. Das sind Menschen, die den Glauben verteidigen. So nennt man die. Und er ist ein deutscher Apologet. Man findet ihn auf YouTube. Ich muss da ein bisschen Werbung machen. Der macht nämlich echt gute Videos. Markus Voss heißt er. Und er hat einmal ein Video gemacht, indem er gesagt hat, glaubst du, was in der Bibel steht? Na klar, würde jeder von uns antworten. Klar antworte ich das. So ging es mir auch. Klar, dachte ich. Klar. Aber er sagt weiter. Glaubst du das wirklich? Wenn du wirklich glaubst, was dort steht, dann ist das doch die bahnbrechendste Entdeckung überhaupt. Eine Entdeckung, die Leben verändert. In diesem Buch ist ein Weg beschrieben, wie man ewiges Leben hat. Wie man zu Gott findet. Was ist denn das für eine Entdeckung, wenn man es wirklich genau nimmt? Wenn man sich das mal vorstellt, was da drin steht. Wenn wir das wirklich glauben, was kann denn da wichtiger sein? Erfindungen wie Handy, Fernseher oder Internet sind ja eigentlich ein Witz gegen diese Entdeckung. Eine Entdeckung, die Leben verändert, die Leben rettet. Als ich das erkannt habe, wären fast alle modernen Ablenkungen aus dem Fenster geflogen. Ich kenne tatsächlich jemanden in meinem Freundeskreis, der hat das gemacht. Er hat seinen Fernseher genommen, ihn aus dem Fenster gehoben und gesagt, Herr, ist es dein Wille, lass ihn nicht fallen. Sie lachen schon. Vielleicht kennen Sie die Antwort des Herrn, es war nicht sein Wille. Der Herr ließ den Fernseher aus dem dritten Stock fallen. Und er zerschellt am Boden. Manchmal brauchen wir diesen Cut. Manchmal brauchen wir diesen Bruch, um zu verstehen, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig ist. Das, was in der Bibel steht. Die bahnbrechendste Entdeckung. Ich möchte mit einem weiteren Bericht aus meinem Leben weitermachen, ein weiteres Zeugnis. Ich werde Sie mit hineinnehmen in wahrscheinlich meine dunkelste Zeit in meinem Leben. Und es war nicht Winter, wie es jetzt dunkel wird, sondern es war geistig dunkel. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich schaue lieber einen Doku-Film wie einen Spielfilm. Wem geht es genauso? Oh, schon einige. So vielen Händen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Können wir mal einen Filmeabend machen. Gute Dokus, sehr interessant. Ich bin ein sehr interessierter Mensch. So geschah es, dass ich in meinen jugendlichen Jahren, in meinem jungen Glaubensleben mal so rumschaute, was es so im Nachbargarten gibt sozusagen. Ich fragte mich, ich kannte nur den christlichen Glauben, ich wurde christlich erzogen, was gibt es denn da noch? Es war auch eine Zeit, in der ich verzweifelt versuchte, Gottes Stimme zu hören. Und in dieser Zeit stieß ich auf die Esoterik. Ein Genre, das aktuell immer mehr Zulauf findet. Mein Faible für Geschichte führte mich dann auch zu einem Glauben der Germanen, ich würde sagen von der modernen Esoterikbewegung ein bisschen aufbereitet, dass er für heutige Leser was taugt. Ich war fasziniert von dem. Fasziniert, wenn man seines eigenen Glückes Schmied sein kann. Ich wollte das verstehen. Ich wollte durch Rituale alles beeinflussen. Egal, welche Dinge, Krankheiten, böse Geister, die Angst davor schwanden. Für alles gab es irgendein Hilfsmittelchen. Auch für die große Liebe gab es so einige Rezepturen. Auch wenn die Wirkung irgendwie nicht so eingetreten ist. Aber für alles gab es seine Hilfsmittel. Auch aus Karten ließ sich eine grobe Zukunftsprognose geben. Mir schien nichts mehr verborgen. Ich war meines eigenen Glückes Schmied. Ich brauchte keinen Gott mehr. Ich brauchte keinen Gott mehr, der möchte, dass man sein Vertrauen auf ihn setzt, ihm die Führung überlässt. Nein, ich wollte selbst es selber machen. Ich wollte selbst Gott sein. So war mein Denken damals. Nur doof, dass ich selber nicht Gott bin. So sehr ich mich bemühte, alles im Griff zu behalten, konnte ich es nicht. So sehr ich versuchte, mit irgendwelchen Dingen, Rezepten, Ritualen, alles im Griff zu halten, mich selbst irgendwie besser zu machen, ich konnte es nicht. Auf einmal in meinem Zimmer bei meinen Eltern, diesen Moment erinnere ich mich wirklich gut noch dran, wurde es mir bewusst. Zwischen tatsächlich, so sah mein Zimmer damals aus, aufgehängten Kräutern zum Trocknen und allen möglichen esoterischen Zubehör, wurde mir bewusst, dass das alles nur Schein und Trug ist. Ich merkte, egal was ich mache, es hilft nicht wirklich weiter. Im Gegenteil. Im selben Moment fühlte ich mich schmutzig und dreckig. Ich erinnerte mich zurück, wo ich eigentlich hergekommen bin. In welchem Glauben, in welchem Wissen ich erzogen wurde. Ich erinnerte mich zurück an das Haus meines Vaters im Himmel. Ich habe es auf einmal erkannt, dass ich in meinem Weg des Lebens tief im Matsch stecken geblieben bin. Heute weiß ich, dass diese Erkenntnis nur der Heilige Geist bewirken konnte. Doch was jetzt? Karren tief in den Dreck gefahren. Selbst rausholen, das ging nicht. Es gab kein Mittel dafür. Keine Kräuter, kein Kraut. Umkehren, unvorstellbar. Als ob Gott so einen dreckigen Menschen will. Hier ist mir ein biblischer Bericht wichtig geworden, ein biblisches Gleichnis. Und er hat mich zum Umkehren bewegt. Vielleicht denken Sie sich schon, an was ich hier denke, an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten von Ihnen ist die Geschichte sicher vertraut. Einer der beiden Söhne wollte nicht mehr im Haus seines Vaters sein. Vielleicht verlangte es ihm nach mehr Freiheit, nach weniger Regeln, nach mehr sich selbst bestimmen zu können, nach mehr sein eigener Herr zu sein. So verlangte der Sohn seinen Teil des Erbes und reiste schnell ab. Schnell ist das Erbe jedoch aufgebraucht und er sitzt da. Verdient sein Geld als Schweinehüter, doch haben selbst die Schweine mehr zu essen. Denn in dieser Zeit sucht noch eine große Krise die Welt heim und Hungersnöte entstehen. Man merkt, die Geschichte ist echt aktuell. Der Sohn trifft eine Entscheidung, zum Haus seines Vaters zurückzukehren, wenigstens als Angestellter. Denn selbst als Angestellter ist es besser im Haus seines Vaters, als Schweinehirte im Stall zu verhungern. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen dich und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm den Ring an, den Fingern und bringt ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der verlorene Sohn, der wiedergefunden wurde. Ich finde mich in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte immer, immer wieder. An vielen Stellen. Mir half sie dabei zu verstehen, dass Gott keines seiner Kinder im Dreck zurücklässt. Egal wie tief sie den Karren in den Matsch gefahren haben. Im Gegenteil, er rennt auf den Verlorenen zu. Man muss sich das mal vorstellen, ein Patriarch in der Antike wäre nie gerannt. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, man schreitet aufrecht. Nein, der Patriarch, der Vater rennt, obwohl sich das eigentlich nicht gehört, weil ihm das wichtiger ist. Und nimmt den dreckigen, stinkenden Sohn, der als Schweinehirt vom Schweinestall kam, in die Arme, statt ihn einfach auszuschimpfen, statt ihn zu erziehen, vielleicht ein paar Klaps auf den Bobbes. Nein, Er nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Zu Jesus kann man kommen, egal wie schmutzig man ist. Egal, was du angestellt hast in deinem Leben. Egal, was du denkst, das war wirklich nicht cool. Halleluja, der Herr ist gut. Ich fand den Weg wieder zurück, indem mir Freunde dies weitersagten. Indem mir Freunde das deutlich machten. Ich selbst wäre da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Das zeigt, wie gewichtig Gemeinschaft ist. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Herrn, im Hause des Herrn für alle Zeit. Das ist ein Vers, der mir persönlich da wichtig geworden ist nach der Umkehr. Weil mir das wichtig geworden ist, immer da zu bleiben im Hause des Herrn. Auf Jesus schauen. Wir kommen zurück zum Bericht vom singenden Petrus in Matthäus 14, 30 bis 31. Dort steht es, als er, also Petrus, aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? An dieser Stelle wird deutlich, was Jüngerschaft bedeutet. Volle Anteil habe an Jesus Vollmacht, aber doch dauernder Anfechtung ausgesetzt. Diese Zweifel bedrängen die Jünger immer wieder. Wir sehen es im Neuen Testament auch später. Dieses Gespaltensein zwischen Vertrauen auf den Herrn und der Angst, dem angstvollen Stachen in die Gefahr. Dieser Kleinglaube gefährdet die Jünger immer wieder bei der Durchführung Gottes Auftrags. Immer wieder erfahren sie doch Gottes Rettung aus solcher Gefahr. Dies führt zu einem Bekenntnis. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Rettung der Jünger lässt erst deutlich werden, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ist es nicht auch in unserem Glaubensleben häufig so? Ohne es gleich Kleinglauben zu nennen, gefährden Zweifel und Sorgen und Angst uns nicht immer wieder. Gerade zu dieser Zeit. Wir sehen den Sturm um uns herum toben, verlieren den Blick auf Jesus. Schon sinken wir. In Alltagssorgen verlieren wir oft den Blick auf Jesus. Wir konzentrieren uns dabei auf das Problem. Wir schauen nur das Problem an. Anstatt uns mit Gott zu beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Problem. Dabei hat Jesus unsere Sorgen bereits gelöst. Die Bibel zeigt klar auf, dass unsere Probleme durch Christus überwunden wurden. Mir ging es so vor einigen Jahren. Ich habe gekämpft damit, dass es in der Welt auch so viel Leid und Böses gibt und auch Böses in der übernatürlichen Welt. So habe ich mal ein Gespräch mit meinem Pfarrer gesucht in der evangelischen Kirche. Ob er nicht auch um das Böse in der Welt Bescheid wüsste, habe ich ihn gefragt. Denn unser Pfarrer machte immer so einen sorgenfreien Eindruck. Wenn er nie Angst hätte. Doch, versicherte er mir, doch ich weiß, dass es in dieser Welt viel Böses gibt. Dennoch weiß ich auch um Christus. Und ich suche nicht das Böse und das Schlechte der Welt, sondern schaue stattdessen immer auf das Kreuz. Und den, der uns befreit hat, den wahren König dieser Welt. Was kann uns da noch schrecken? Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns? uns sein. Ich finde, das sind starke Worte Gottes. Wenn Gott für uns ist, was kann gegen uns sein? Worte, die uns in der heutigen Zeit eigentlich an jede Tür des Hauses hängen sollten. Egal was die Nachrichten sagen, egal was, mit was wir kämpfen, egal vor was wir uns doch fürchten, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn wir uns, wenn wir wollen, wenn wir uns rufen lassen, wenn wir uns rufen lassen von Jesus rauf aufs Wasser, in den Glauben, ich habe es mit einem Ozean beschrieben, raus auf diesen Ozean des Lebens. Dieser Ozean ist wild und rau. In ihm stehen wir, ob wir uns von Gott rufen lassen oder nicht. Doch dank Gott können wir erst auf diesem Ozean laufen. Auf diesem Ozean gehen, auf diesem Wasser laufen. Auch wenn unser Kleinglaube uns manchmal immer wieder sinken lässt. Auch wenn Zweifel, Ängste und Sorgen uns manchmal sinken lassen, müssen wir immer wieder willig umkehren und Jesus die Hand ergreifen. Christi Nachfolge ist kein Automatismus, ein aktives auf Christus schauen, ein aktives auf Christus gehen, eine willige Umkehr, ein williges Gottes Hand ergreifen. Lasst uns auf Jesus schauen und werft alle eure Sorgen auf ihn. Er ist der Befreier, er ist unser Fels in der Brandung. Amen. Ich würde gern beten mit euch. Herr, ich danke dir, dass du mich so weit im Leben geführt hast, dass du mich begleitet hast durch Höhen und Tiefen. Ich danke dir, dass du mich begleitet hast, mich auch hierher geführt hast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier begleitest, begleitet hast, sie auf unterschiedlichste Wege geführt hast. Ich freue mich, diese Geschichten kennenzulernen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du gerade in dieser aktuellen Zeit unser Fels in der Brandung bist. Du hast uns verheißen auf diesem festen Grund der Apostel und Propheten und mit dir als Eckstein baust du deine Gemeinde. Wir stehen auf dir, diesem unumwerfbaren, festen Grund. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Herr, lass uns dies immer wieder neu bewusst werden und sicher so durch den Alltag gehen.